Meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich bin gebeten worden, am Anfang ein bisschen zu meiner Person zu sagen. Ich bin gebürtige Ire, und dieses Wort muss man mit einem R buchstabieren. Ich habe in der Schule studiert in Nordirland, und dann bin ich nach Cambridge gekommen in den frühen 60er Jahren, um Mathematik zu studieren. Und in meiner ersten Woche als Student bekam ich eine sehr herausfordernde Frage. Ich wurde von einem anderen Studenten gefragt, ob ich an Gott glaube. Und bevor ich eine Antwort sagen könnte, hat er gesagt, ach ja, sicher glauben Sie an Gott. Alle in Irland glauben an Gott und sie kämpfen darüber, sie sind verrückt. Also, das war für mich eine herausfordernde, aber doch eine sehr wichtige Frage. Ich wollte die Naturwissenschaften und vor allem die Mathematik studieren, aber wenn mein Glaube an Gott einfach ein Produkt meiner irischen Genetik war, dann natürlich, um intellektuell redlich zu bleiben, musste ich das als Reste meiner Kindheit einfach beiseite lassen. Aber bevor ich das tat, wollte ich wissen, ob mein Glaube an Gott die Wahrheit wäre. Für mich war es von relativ wenigem Interesse, ob mein Glaube hilfreich wäre. Das ist natürlich wichtig. Aber als Naturwissenschaftler wollte ich wissen, ob mein Glaube der Wahrheit entsprach. Und so in der ersten Woche in Cambridge fing eine Debatte an. Eine Debatte, die mich zu den Enden der Erde genommen hat, während den letzten vielen Jahren. Eine sehr offene Debatte, weil ich wissen wollte, was ist eigentlich die Wahrheit? Gibt es überhaupt eine Wahrheit über dieses Weltall? Gibt es einen Gott? Und kann man sowohl Naturwissenschaftler sein, als auch gläubig sein? Meine mathematischen Forschungen nach meinem ersten Doktorat in Cambridge haben mich nach Deutschland gebracht. Und ich bin sehr froh, dass sich deutsche Naturwissenschaftler und dann später österreichische Naturwissenschaftler kennengelernt habe, während einer Zeit als Gast in der Universität von Wien. Und dann in den letzten 10 Jahren bin ich oft als Gast der Russischen Akademie der Naturwissenschaften in verschiedenste Universitäten und Akademien in Russland, in Akademgorodok, in Sibirien, in Moskau und in St. Petersburg. Und natürlich, wenn man in diese Länder reist, lernt man viele Leute kennen, die von einem totalen atheistischen Standpunkt kommen. Und es ist faszinierend gewesen, mit ihnen, privat und öffentlich, diese große Frage zu debattieren und zu diskutieren. Und es ist für mich eine riesige Bereicherung, sowohl hier in Österreich als auch in anderen Ländern, das Vorrecht zu haben, mit anderen ganz öffentlich diese Dinge zu diskutieren. Und ein Höhepunkt war vor 2 Jahren in Salzburg, wo ich die Möglichkeit hatte, mit anderen Professoren eine offene Tischrede mit Professoren von anderen Disziplinen über diese Frage von Naturwissenschaft und Glaube. Diese Debatte ist schon veröffentlicht worden im letzten Jahr. Und so habe ich heute Abend das Vorrecht, hier bei Ihnen zu sein und die Frage zu stellen, hat die Naturwissenschaft Gott abgeschafft? Und damit wir das am besten verfolgen können, habe ich das als PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Die Frage hat unterschiedliche Antworten. Ein weltbekannter Naturwissenschaftler, Professor für das öffentliche Verständnis der Naturwissenschaft in Oxford, ist Professor Richard Dawkins, der weltbekannt ist durch viele Bücher, insbesondere sein Buch Der blinde Uhrmacher. Seiner Meinung nach ist der Glaube an Gott eines der größten Übel in der Welt. Pocken ähnlich, aber schwieriger auszurotten. Das ist natürlich eine extreme Meinung, aber eine sehr einflussreiche Meinung. Und solche Meinungen haben Folgen. Und ich möchte von vornherein betonen, dass die Frage, die wir uns heute Abend stellen, ist nicht bloß von intellektueller Wichtigkeit. Diese Frage hat ethische und moralische Folgen. Zum Beispiel ein sehr bekannter Biologe und Geschichtler der Naturwissenschaften, William Provine in Cornell in USA, hat geschrieben, die moderne Naturwissenschaft impliziert unmittelbar, dass es keine inhärenten moralischen oder ethischen Gesetze, keine absoluten Führungsprinzipien für die menschliche Gesellschaft gibt. Und in letzter Zeit gibt es einige Wissenschaftler, die das zu einem logischen Schluss getrieben haben. Zum Beispiel Peter Singer in den Staaten hat die Frage gestellt, hier haben wir einerseits einen kerngesund Menschenaffe, andererseits ein gehirnbeschädigtes Kind. Was ist wertvoller? Seine Antwort, der Menschenaffe. Die verheerenden moralischen und ethischen Konsequenzen sind nicht zu übersehen. Und manche von meinen russischen Kollegen, auch wenn sie noch Atheisten sind, sehen in dieser Entwicklung eine Erfüllung dessen, was Dostojewski schon längst in seinem Buch Die Gebrüder Karamazow geschrieben hat. Если Бога нет, то и все позволено. Wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt. Das heißt, sie sehen in ihrer Gesellschaft, und ich zitiere sie einfach, die logische Konsequenz der Abschaffung von Gott, das ist die Abschaffung eines Wertes für den Menschen selbst. Und so ist unsere Fragestellung heute Abend nicht bloß intellektuell. Sie ist eine intellektuelle Frage, natürlich. Aber die Folgen sind so groß, dass wir diese Frage auf verschiedenen Ebenen betrachten müssen. Ich habe einen extremen Standpunkt illustriert, jetzt komme ich zum anderen. Hier ist einer der führendsten Botaniker in der Welt. Professor Sir Gillian Frans war bis neulich der Direktor des berühmten Botanischen Garten Kew Gardens in London. Er ist Mitglied der Königlichen Gesellschaft, unserer höchste akademische Auszeichnung FRS, Fellow of the Royal Society. Und er schreibt, seit vielen Jahren glaube ich, dass Gott, der große Erfinder-Designer, hinter der ganzen Natur ist. Während meines Studiums an der Universität von Oxford habe ich mich persönlich zu Christus bekehrt. Seitdem haben alle meine naturwissenschaftlichen Forschungen meinen Glauben bestätigt. Ich nehme die Bibel als meine höchste Autoritätsquelle. Also zwei Gegensätze. Einerseits Richard Dawkins, andererseits Sir Gillian Prance. Und ich könnte eine Reihe von anderen auf beiden Seiten zitieren. Offensichtlich gibt es einen Konflikt. Und meine erste Frage heute Abend ist, wo liegt dieser Konflikt eigentlich? Weil der erste Eindruck, den die Menschen bekommen, ist, dass der Konflikt zwischen Wissenschaft, Naturwissenschaft in diesem Fall, und Theologie oder Religion liegt. Aber vielleicht ist es ein bisschen voreilig, die Situation so zu beurteilen. Ich möchte das illustrieren anhand von zwei Zitaten. Der erste kommt aus dem ersten Satz der Bibel. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist eine Aussage über dieses All. Sie ist eine theistische Aussage. Das heißt, eine Aussage, die drückt Glaube an Gott aus. Der zweite Zitat kommt von Carl Sagan. Es waren die ersten Worte seiner bekannten Fernsehreihe Kosmos. Der Kosmos ist alles, was es gibt, gab oder je geben wird. Hier ist eine Aussage eines Naturwissenschaftlers. Sie ist eine Aussage des Atheismus, eigentlich genauer des Materialismus. Sagan glaubt, dass Materie, Energie ist letztlich alles, was es gibt. Ich nehme noch zwei Zitate. Zweite Paar von Zitaten, wieder mal der erste Zitat aus der Bibel. Diesmal geht es um die Menschen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Das heißt, nach diesem biblischen, theistischen Aussage haben die Menschen, Männer und Frauen, eine unendliche Wert, weil sie nach dem Bilde Gottes geschaffen worden sind. Zweites Zitat von einem bekannten Biologen George Gaylord Simpson aus Harvard in der USA. Der Mensch ist das Produkt eines zwecklosen und natürlichen Prozesses, der ihn nicht im Sinne hatte. Er wurde nicht geplant. Erste Aussage ist eine theistische Glaubensaussage. Zweite Aussage ist eine atheistische Aussage. Aber ich möchte, dass wir merken, dass obwohl die zwei Aussagen von Naturwissenschaftlern, die ich hier zitiert habe, von Naturwissenschaftlern gesagt worden sind, sie sind keine naturwissenschaftlichen Aussagen. Das heißt, eine Aussage eines Naturwissenschaftlers ist nicht notwendigerweise, beziehungsweise nicht immer, eine Aussage der Naturwissenschaft. Dieser Unterschied ist äußerst wichtig, weil wenn wir zurück zu diesen Aussagen gehen, wir merken, dass beide, alle vier eigentlich, Glaubensaussagen sind. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, das ist eine theistische Glaubensaussage. Die zweite, der Kosmos ist alles, was es gibt, ist auch eine Glaubensaussage. Diesmal von der Seite des Materialismus. Und der Konflikt liegt nicht zwischen Naturwissenschaft und Theologie, sondern zwischen zwei Weltanschauungen. Hier beispielsweise Materialismus und Theismus. Und um den Unterschied deutlich vor Augen zu haben, Materialismus und auch Naturalismus, beide atheistische Philosophien, ist die Philosophie, die sagt, dass Materie letztlich ist alles, was es gibt. Daher muss alles andere durch Materie und Energie und die Naturgesetze erklärbar sein. Auch der menschliche Geist. Primär ist Materie. Sekundär, daraus entstanden, ist Geist. Theismus, biblischer Theismus, behauptet gerade das Gegenteil. Zunächst Geist, weil Gott ist Geist. Und dann, der Gott, der Geist ist, hat die Materie, Energie geschaffen. Also sie sind zwei Gegenpole in der Weltanschauung. Und so der Konflikt liegt nicht so sehr zwischen Naturwissenschaft und Theologie, sondern zwischen Naturalismus, Strich Materialismus und Theismus. Und auf beiden Seiten gibt es Naturwissenschaftler. Und wenn wir das klar vor Augen haben, können wir die Grundfrage etwas umformulieren. Das heißt, die Frage wird jetzt, mit welcher Weltanschauung passt die Naturwissenschaft am besten zusammen? Atheismus, Materialismus oder Theismus? Weil es gibt hier drei Dinge voneinander zu unterscheiden. Die Naturwissenschaft und dann die Weltanschauung, hauptsächlich diese zwei. Mit welcher Weltanschauung passt die Naturwissenschaft am besten zusammen? So, wir werden versuchen, ein paar Bemerkungen in diese Richtung zu machen. Zunächst mal die Geschichte der Naturwissenschaft. Alle wissen, dass in den 15., 16., 17. Jahrhundert gab es eine Blütezeit für die Naturwissenschaft. Man könnte eher vielleicht von einer Explosion sprechen. Und wenn man die maßgebenden Leute, die für diese Explosion in der Naturwissenschaften verantwortlich waren, studiert, Pascal, Boyle, Kepler, Newton, Faraday und so weiter, man merkt, dass alle, die hier gelistet sind, an Gott gläubig waren, die meisten sogar Christen. Und die Frage ist eine interessante Frage. Hat ihr Glauben überhaupt etwas mit der Entwicklung der Naturwissenschaften zu tun? Ich gebe hier eine Antwort von vielleicht dem führendsten Geschichtswissenschaftler des letzten Jahrhunderts. Eine Antwort, die zunehmend unterstützt wird von maßgebenden Geschichtswissenschaftlern. Er formuliert es so: Die Menschen begannen naturwissenschaftlich zu forschen, weil sie Gesetze in der Natur erwarteten. Und sie erwarteten Gesetze in der Natur, weil sie an einen Gesetzgeber glaubten. Das war Sir Alfred North Whitehead. Das heißt, in der Geschichte zumindest, der Glaube an Gott weit von einem Hindernis für die Entwicklung der Naturwissenschaften war im Gegensatz dazu ein riesiger Vorteil. Und Glaube an Gott hat die Menschen befreit, um das Universum zu verstehen. Wenn man zum Beispiel glaubt, dass der Mond ein Gott ist, dann wäre man eher vorsichtig, den Mond zu studieren, falls man diesen Gott ärgert. Und wenn man befreit ist von dieser Vergötterung, die aus der Antike kam, des Universums, dann wird man befreit, das Universum naturwissenschaftlich zu betrachten. Und ein großer Beitrag ist von dem Glauben, von dem christlichen Glauben hier geleistet. So vom Standpunkt der Geschichte, wir sehen, dass Naturwissenschaft sitzt oder zumindest saß sehr bequem in der Krippe eines Glaubens an Gott. Wenn wir an die Naturwissenschaft denken und wollen sehen, was diese Debatte ist und was sie bedeutet, ist es wichtig zu merken, dass die Naturwissenschaft Grenzen hat. Es gibt natürlich einige, die meinen, dass das nicht der Fall ist. Bertrand Russell, der Mathematiker, sehr bekannt und Philosoph, hat es so formuliert: realisierbares Wissen muss durch naturwissenschaftliche Methoden erreicht werden. Und was die Naturwissenschaft nicht entdecken kann, kann die Menschheit nicht wissen. Wenn das die Wahrheit wäre, müssten wir mehr wie die Hälfte der Abteilungen in allen Universitäten sofort schließen. Was hat die Naturwissenschaft über Kunst und Liebe und so weiter zu sagen? Zweitens, dieser Ansichtspunkt widerspricht sich selbst. Weil diese Aussage ist keine Aussage der Naturwissenschaft. Also wenn sie wahr ist, dann ist sie falsch. Sie widerspricht sich selber. Das heißt, die Aussage ist inkohärent und daher bedeutungslos. Viel vernünftiger ist die Aussage eines Nobelpreisträgers für Chemie, Sir Peter Medawar. Man kann die Existenz einer Grenze der Naturwissenschaft leicht an der Tatsache erkennen, dass sie nicht in der Lage ist, kindliche Fragen zu beantworten. Wie? Wofür sind wir alle da? Die einfachste Fragen in der Richtung wofür oder warum gehen weit über die Grenzen der Naturwissenschaft weg. Das liegt an der Natur der Naturwissenschaften. Und dieser Punkt ist so wichtig, dass ich möchte es illustrieren mit einer Geschichte von Tante Mathilde, der Kuchen und die Nobelpreisträger. Ich möchte, dass Sie sich vorstellen, dass hier vor uns steht Tante Mathilde, die einen wunderbaren Kuchen gebacken hat. Und Sie, meine verehrten Damen und Herren, Sie sind die Nobelpreisträger von diesem Jahr und den letzten 10 Jahren. Und ich bitte Sie, diesen Kuchen wissenschaftlich zu analysieren. So kommen die Chemiker und sie beschreiben uns die Elemente, woraus dieser Kuchen besteht. Die Biochemiker zeigen uns merkwürdige Dinge, die biochemischen Wege und wie das alles funktioniert. Die Physiker reduzieren alles auf Quarks und Leptonen und Elementarteilchen. Und wenn es einen Nobelpreis für Mathematik geben würde, und das gibt's nicht, würden die Mathematiker mit einem Lächeln das alles auf Formeln reduzieren. Und so, wir haben eine vollkommene naturwissenschaftliche Analyse des Kuchens von Tante Mathilde. Und dann sage ich zu Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe eine letzte Frage. Bitte sagen Sie mir mal, warum Sie den Kuchen gebacken haben. Und dort steht Tante Mathilde und fängt an zu lächeln. Sie weiß es. Aber sie schweigt. Und jetzt bitte ich die Physiker, die Chemiker, die Biochemiker, die Biologen, diese Frage zu beantworten. Warum hat sie den Kuchen gebacken? Natürlich, keiner kann eine Antwort geben. Wir werden nie wissen, es sei denn, Tante Mathilde es uns offenbart. Und die Frage ist, wenn es großgeschrieben steht, ob es ein Was oder ein Wer, der im selben Verhältnis zum Universum steht, wie Tante Mathilde zu ihrem Kuchen. Und ob dieses Was oder dieser Wer etwas geoffenbart hat. Und merken wir eine weitere Sache. Wenn Tante Mathilde uns offenbart, warum sie den Kuchen gebacken hat, wir verwenden unser Verstand, um ihre Erklärung zu beurteilen. Das heißt, ihre Offenbarung steht in keinem Gegensatz zum Gebrauch des Verstandes. Das ist auch sehr wichtig, dass wir auch verstehen, dass die Behauptung der Bibel, eine Offenbarung Gottes zu sein, steht in keineswegs im Gegensatz zum Gebrauch des Verstandes. Um das wenigste zu sagen, müssen wir unser Verstand benutzen, um die Bibel überhaupt zu lesen. Also dann, wir sind in der Situation, wo wir merken, dass obwohl die Naturwissenschaften sehr fähig sind, die Frage wie zu beantworten, die Frage warum ist eine völlig andere Sache. Aber es gibt noch eine sehr, sehr wichtige Beobachtung. Wo die Naturwissenschaften eine Erklärung gibt, ist die Erklärung nicht notwendigerweise umfassend. Das kommt direkt aus unserer kleinen Geschichte. Die naturwissenschaftliche Erklärung ist nur eine Erklärungsebene unter vielen. Und es ist wichtig, dass wir begreifen, dass Erklärungen, zum Beispiel eines Rembrandt-Gemäldes, eine naturwissenschaftliche Erklärung könnte uns alle Atome vielleicht beschreiben. Aber die künstliche Seite kann keine naturwissenschaftliche Erklärung beschreiben. Reduktionismus, das heißt der Versuch, alles auf Physik und Chemie zu reduzieren, ist natürlich bei Kunstwerken nicht durchsetzbar. Das erklärt nur einen Aspekt und für die meisten von uns einen Aspekt der wenigsten Wichtigkeit dieses Kunstwerkes. Ein dritter Punkt hier ist, dass die Erklärung der Funktion eines Mechanismus ist nicht dasselbe wie die Erklärung dessen Herkunft. Ich möchte das auch illustrieren, weil es so wichtig ist. Und zugleich diese Kompatibilität im logischen Sinn der Erklärungsebene klar darstellen. Nehmen wir an, dass ich geboren bin in irgendeinem Urwald, in Irland vielleicht, und ich habe eine Porsche nie gesehen. Die kommen nach Österreich und sie zeigen mir ihre neue Porsche. Ich sage, was ist das? Eine Porsche, sagen sie. Oh, Porsche? Ja, Porsche ist der Name eines Mannes. Aha, So, was macht diese Porsche? Und ich sehe, wie diese Porsche 450 Stundenkilometer auf der Autobahn fährt. Und ich sage zu ihnen, das ist erstaunlich. Dieser Mann Porsche, den Sie erwähnt haben, er muss äußerst stark sein, darin zu laufen und diese Sache zu tragen, 450. Und Sie sagen zu mir, wo sind Sie hergekommen? kommen Sie bitte nach Österreich und zur Technischen Universität in Wien. Und bitte schön, studieren Sie bitte Ingenieurwissenschaft. So mache ich. Und nach 10 Jahren, weil ich ein bisschen dumm bin, komme ich zu Ihnen zurück und sage, oh, es tut mir furchtbar leid. Ich war so primitiv, wirklich. Ich habe gemeint, dass es ein Mensch namens Porsche existiert. Das ist natürlich ein primitiver Mythos, um die Iren zu unterdrücken oder sowas Ähnliches. Es gibt natürlich keinen Mensch Porsche. Das ist ein Mythos, weil in Wien habe ich studiert und jetzt verstehe ich die Prinzipien, worauf der Motor, ich habe sogar entdeckt, dass es einen Motor in dieser Porsche gibt. Und ich verstehe die Prinzipien eines Verbrennungsmotors, wie dieser Motor funktioniert. Ich kann es auseinanderlegen, ich kann es zusammenstellen. Ich brauche diesen Mensch Porsche als Erklärung nicht. Wie würden Sie dazu reagieren? Weil ich verstanden habe, wie der Motor funktioniert, ich brauche Porsche nicht mehr. Das ist ein Kategoriefehler in der Philosophie zu begehen. Das heißt, ich verwechsle eine wissenschaftliche Erklärung, wie der Porsche funktioniert, mit einer Erklärung, wie der Porsche entstanden ist. Und ich hätte eigentlich keinen Porsche zu studieren, wenn Herr Porsche nie existiert hätte, um den Porsche zu erfinden. Wir haben gelacht, ich freue mich darüber. Weil das bedeutet, dass wir es begriffen haben. Aber sehr viele Naturwissenschaftler und Aufführende meinen, dass weil sie einen Mechanismus irgendeiner Art gefunden haben, der etwas erklärt, meinen sie, dass das erklärt alles, dass sie brauchen keinen Erfinder, weil sie einen Mechanismus gefunden haben. Und ich möchte betonen, die Existenz eines Mechanismus ist kein Beweis der Nicht-Existenz eines Erfinders dieses Mechanismus. Das ist eine völlig getrennte Frage. Und natürlich erwarte ich die automatische Einwand, aber es gibt Zufallsvorgänge in der Natur. Ja, hier ist ein selbst aufziehender Armbanduhr. Funktioniert auf dem Prinzip der zufälligen Bewegungen meiner Arme. Dadurch wird Energie erzeugt. So, weil ein Zufallsprozess verbunden ist mit diesem Uhr, das bedeutet, dass es keinen Uhrmacher gibt, der diese Uhr erfunden hat, oder? Die Logik des Arguments ist äußerst wichtig. Also dann, Grenzen in der Naturwissenschaft, verschiedene Erklärungsebenen, der Unterschied zwischen Funktion und Ursprung. Und dann, es gibt die Wissenschaft selbst. Unsere Frage, dürfen wir nicht vergessen, ist, welche Anschauung entspricht am besten der Naturwissenschaft? Hier ist die Grundvoraussetzung der Naturwissenschaft überhaupt. Die rationale Verständlichkeit des Universums. Einstein hat es so schön formuliert, das einzige Unverständliche an dem Universum ist, dass es verständlich ist. Das heißt, er hat gelernt zu wundern. Ich hoffe, dass wir es auch gelernt haben. Dieses Universum ist merkwürdig. Es ist rational zugänglich. Wir können das Universum verstehen. Wie ist das möglich? Eugen Wigner hat den Nobelpreis für Physik gewonnen, hat es in einem berühmten Aufsatz in den 60er Jahren so formuliert, es gibt keine rationale Erklärung für die enorme Nützlichkeit der Mathematik für die Naturwissenschaften. Es ist eine Glaubenssache. Es kann sein, dass das überraschend ist für manche Leute, weil sie verbinden Glauben mit Religion und daher ist er von wenig Wert und Fakten mit Naturwissenschaft. Es ist äußerst wichtig wahrzunehmen, dass alle Naturwissenschaftler sind gläubige Leute. Sie glauben an die rationale Verständigkeit des Universums. Und diese rationale Verständigkeit des Universums ist nicht wissenschaftlich beweisbar. Alle Naturwissenschaften hängen davon ab, dass wir diese Voraussetzung haben. Ich treffe viele Leute, die sagen, ich akzeptiere nur, was mir bewiesen ist. Dann sage ich, letzten Endes werden Sie nichts akzeptieren. Weil wenn Sie nur das akzeptieren, was beweisbar ist, dann wenn ich A behaupte, Sie wollen einen Beweis, ich beweise das anhand von B, aber dann werden Sie einen Beweis für B wollen und das beweise ich auf der Basis von C. Und so geht es unendlich. Es sei denn, wir zu einem Punkt kommen, wo wir etwas akzeptieren, das wir nicht beweisen können. Jede Philosophie, jede Naturwissenschaft fängt mit Glaubensannahmen an. Wenn man nicht bereit, etwas zu akzeptieren ist, dann wird man nie etwas wissen. Und die Physik. John Polkinghorne, einer meiner Lehrer in Cambridge, ein sehr berühmter Quantenmechaniker und auch zurzeit Theologe, hat es so formuliert, die Physik hat nicht die Fähigkeit, ihren fundamentalen Glauben, hier kommt das Wort wieder, an die mathematische Verständigkeit des Universums zu beweisen. Warum? Weil die Physik wird auf dieser Basis aufgebaut, dass wir diese rationale Verständlichkeit des Universums verstehen. Aber auf welche Basis? Und hier kommen wir zu der Weltanschauungsfrage wieder. Rationale Verständlichkeit des Universums, unentbehrlich für die Naturwissenschaft. Mit welchem Weltanschauung passt sie am besten zusammen? Materialismus? Der Chemiker J.B.S. Haldane, Professor Haldane, hat die Schwierigkeit dort sehr deutlich formuliert. Wenn meine Gedankenprozesse nur von der Bewegung der Atome in meinem Gehirn bestimmt werden, habe ich kein Recht anzunehmen, dass meine Überzeugungen wahr sind. Deshalb habe ich keine Grundlage anzunehmen, dass mein Gehirn aus Atomen besteht. Hier ist wieder mal eine selbstwidersprüchliche Aussage. C.S. Lewis hat diesen Ansichtspunkt so formuliert, es ist, ob man auf dem Ast eines Baumes sitzt und sägt diesen Ast ab. Das heißt, das ist ein Beweis, dass es keine Beweise geben kann. Die rationale Verständlichkeit des Universums sitzt sehr unbequem mit Materialismus. Mit Theismus sitzt sie sehr bequem. Alan Sandage ist fast der berühmteste Astronom in der Welt. Der Erfinder von den Pulsars, der Vater der modernen Astronomie, jahrelang Atheist. Er hat den Äquivalent des Nobelpreises für Astronomie gewonnen, den Crawford-Preis. Er hat neulich geschrieben, ich finde es ganz unwahrscheinlich, dass eine solche Ordnung aus dem Chaos entstanden ist. Es muss irgendein organisierendes Prinzip geben. Für mich ist Gott die Erklärung des Wunders der Existenz, warum es etwas gibt und nicht nichts. Wenn es einen Gott gibt, der sowohl das All geschaffen hat, als auch den menschlichen Verstand, dann ist es zu verstehen. Ist es zu verstehen, warum wir Naturwissenschaftler das All verstehen können. Hier ist wieder ein Indiz. Ich biete Ihnen keine Beweise heute an. Diese gibt es nur in der Mathematik. Aber Indizien gibt es. Indizien, damit wir für uns selber zu unserer Meinung kommen können. Aber jetzt kommen wir zur Naturwissenschaft selbst. Unsere Erde ist ein sehr spezieller Platz. Und es gibt gewisse Dinge, die sehr präzise organisiert werden müssen, damit das Leben, wie wir es wissen, wie wir es kennen, möglich ist. Einige simple Beispiele, die Entfernung von der Sonne. Wenn wir etwas näher zu der Sonne wären, würden wir sterben aus der glühenden Hitze. Etwas weiter weg wäre das Leben überhaupt nicht möglich wegen der Kälte. Wenn die Drehgeschwindigkeit etwas mehr wäre, dann können wir uns vorstellen, was passiert. Wenn die Drehgeschwindigkeit etwas weniger wäre, würden wir bei Tag von glühenden Hitze sterben und in der Nacht von frierenden Kälte. Und es gibt wenigstens 75 solchen Parametern, die in einer sehr, sehr präzisen Maß sein müssen, damit Leben möglich ist. Und man spricht von der Feinabstimmung der Natur. Es wird noch interessanter, wenn man kommt zu den größeren Sachen. Und im Standardmodell der Physik, Paul Davis zum Beispiel sagt, dass die Bilanz zwischen Schwerkraft und schwacher Kernkraft muss genau sein, bis zu einer Präzision von 1 in 10 hoch 40. Nicht alle sind auch bei ihren Finanzen nicht mit solchen Zahlen vertraut. So eine kleine Erklärung, damit wir diese Größe verstehen. Nehmen wir an, dass wir Russland mit 1-Schilling-Stücke bedecken. Und dann wir haufen sie auf bis zur Mondhöhe. Und dann nehmen wir eine Milliarde Planetensysteme mit ihren Haufen. Und wir malen ein 1-Schilling-Stück rot. Und wir machen unseren Freund oder Freundin blind. Und wir sagen, bitte finden Sie bitte diese Schilling. Ungefähr eine Möglichkeit in 10 hoch 40 das zu finden. Aber was werden wir zu dieser Zahl sagen? Sir Roger Penrose ist der bekannteste Theoretiker Physiker in der Welt wahrscheinlich. In Oxford zurzeit. Und er hat neulich ein Buch geschrieben, wo er beschreibt, wie genau, wie präzise dieses Universum sein muss, um ein Entropiegesetz zu haben. Ein Entropiegesetz in einem Universum bedeutet, dass es die Art Universum ist, wo auch ein Porsche verrostet. Die Genauigkeit ist 1 zu 10 hoch 10 hoch 123. Und Penrose, der kein Theist ist, aber er sagt, es ist so erstaunlich, dass er sagt, der Schöpfer selbst muss so präzise sein, dass wenn wir diese Zahl in der normalen Art und Weise ausschreiben, 1,00000, eine Null auf allen Elementarteilchen im All, dann könnten wir die Zahl sogar nicht ausschreiben. Und so, zunehmend gibt es Physiker, die solche Aussagen machen. Es scheint so, als ob jemand die Zahlen der Natur fein abgestimmt hat, um unser Universum zu machen. Der Eindruck eines Planes ist überwältigend. Oder Freeman Dyson, wenn wir ins Universum hinausblicken und erkennen, wie viele Zufälle in der Physik zu unserem Wohle zusammengearbeitet haben, dann scheint es fast, als habe das Universum in einem gewissen Sinne gewusst, dass wir kommen. Und hier finden wir eine merkwürdige Übereinstimmung mit der Bibel, die für viele Leute ein primitives Dokument geworden ist. Erstens, und es ist erst neulich, dass die Naturwissenschaften zu Ergebnis gekommen sind, dass dieses All einen Anfang hat. Die Bibel hat es schon seit Jahrtausenden behauptet. Zweitens, und vielleicht noch interessanter, wenn wir die biblische Beschreibung der Schöpfung, wir lesen, dass es nicht auf einmal gemacht wurde, sondern wir lesen, dass Gott in Abständen, es gibt die 6-Tage-Beschreibung der Schöpfung, wo Gott in Abständen die Schöpfung gemacht hat. Und wenn wir 6 Tage oder 6 Stufen oder was immer im Leben sehen, wir sagen, und wo führt das alles hin? Und die Antwort der Bibel ist, der Mensch ist die Krönung der Schöpfung, nach dem Bilde Gottes geschaffen. Und vielleicht sollten wir dort eine kleine Pause machen, einfach darüber nachzudenken, was das bedeutet. Wenn das Universum, wie Freeman Dyson und Paul Davies sagen, wirklich für uns gemacht ist, und das stimmt mit der Bibel überein, dass wir Menschen nach dem Bilde Gottes geschaffen sind, das gibt uns eine unermessliche Wert. Ich nehme an, die meisten von uns haben eine Wohnung oder ein Haus, wo wir nach diesem Vortrag hingehen werden. Und wenn wir herumschauen, auch wenn es ein Palast ist, wir wissen, dass wir wichtiger sind als unser Zuhause. Es ist für uns gebaut. Die Bibel behauptet, dass das auch der Fall ist bei diesem Universum. Das bedeutet, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Sie wichtiger sind als diese Erde. Dass Sie wichtiger sind als die Sterne und die Sonne. Das ist natürlich eine gewaltige Aussage. Die Frage ist, ist sie wahr? Und es hat mich immer fasziniert zu sehen, wo in der Bibel Gott gepriesen wird als Schöpfer. Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Wenn das die Wahrheit ist, dann hier ist deine Antwort zur Kernfrage, warum existiere ich? Ich habe 3 Kinder und ich erinnere mich, obwohl sie jetzt gewachsen sind, so oft sind sie von der Schule nach Hause gekommen, ab und zu mal weinen. Was ist los? Die wollten mich nicht, Vati. Ich kenne auch Erwachsene, die diese Erfahrung gemacht haben. Die wollten mich nicht.